Die Psyche kann eine Rolle spielen, Depressionen, Persönlichkeitskonflikte. Es kann die Religion eine Rolle spielen. Aber es gibt tatsächlich Medikamente, die auch sexuelle Dysfunktion auslösen können. Und das alles ist, wie Sie ja schon vermuten, gar nicht mein Bereich, sondern der Bereich, der mich ja kümmert und der mich fasziniert hat vor über 20 Jahren, ist, dass es organische Ursachen gibt, die eigentlich parallel laufen zu dem Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleber und Folgeerkrankungen des Diabetes.
Hallo und schön, dass du da bist zur 30. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tisso. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tisso. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Professor Nikolai Worm. Er ist studierter Ökotrophologe, Ernährungswissenschaftler und Autor verschiedener Bücher und Fachaufsätze zu Ernährungsfragen. Er arbeitet als wissenschaftlicher Berater und Dozent und war außerdem als Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken tätig. In dieser Folge geht es um das Thema sexuelle Dysfunktion. Was ist eine sexuelle Dysfunktion? Was sind die häufigsten Ursachen? Welchen Einfluss hat die moderne Lebensweise auf die sexuelle Gesundheit? Wie können sexuelle Funktionsstörungen ganzheitlich therapiert werden? Und welche Nährstoffe können unterstützend wirken, um sexuelle Funktionsstörungen entgegenzuwirken? So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Herr Professor Worm, und schön, dass Sie Zeit gefunden haben, mit mir eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Ja, vielen Dank. Ja, mir geht's gut und ich freue mich auch auf das Thema bzw. auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch total und ich freue mich auch wirklich sehr, über so ein spannendes Thema heute zu sprechen. In der Richtung haben wir nämlich tatsächlich auch noch nie eine Podcast-Folge aufgenommen und deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was Sie da alles zu erzählen haben. Und genau, ich habe zu Beginn unseren Zuhörern auch schon so einmal erklärt, worum es heute gehen soll und würde dann einfach direkt mit der ersten Frage reinstarten. Und zwar geht es ja um das Thema sexuelle Dysfunktion und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was sexuelle Dysfunktion denn in der heutigen Zeit überhaupt ist, beziehungsweise warum das in der heutigen Zeit so ein relevantes Thema ist.
Ja, das sind gleich zwei Fragen. Ich fange mal bei der ersten an. Was ist eigentlich sexuelle Dysfunktion? Und ich zitiere jetzt die WHO mit der offiziellen Definition der Weltgesundheitsorganisation und lautet wie folgt: Von einer sexuellen Dysfunktion oder sexuellen Funktionsstörung wird gesprochen, wenn individuelle Ansprüche an eine erfüllte Sexualität nicht erreichbar sind, die Personen also unter Leidensdruck stehen. Diese Definition berücksichtigt neben der Störung der Sexualreaktion, also der körperlichen Reaktion, auch subjektives Erleben sowie gesellschaftliche und kulturelle Vorstellungen der Sexualität. Also ist ein bisschen ein weit gefasster Begriff der WHO, aber das ist sicherlich die beste Definition, die ich bisher kenne. Und Sie haben gefragt, warum das so ein Thema heutzutage ist. Nun, ich habe vor etwa 20 Jahren zum ersten Mal dieses Thema eigentlich entdeckt als relevant für mich. Ich bin ja Ökotrophologe, also Ernährungswissenschaftler, und Sexualmedizin ist natürlich überhaupt nicht mein Fachbereich. Aber damals tauchten die ersten Arbeiten auf, dass Menschen mit metabolischem Syndrom häufiger an sexuellen Störungen leidet. Und da bin ich aufmerksam geworden, denn metabolisches Syndrom ist ja ein Thema, mit dem ich mich seit über 20 Jahren, inzwischen 25 Jahren intensiv beschäftige, aus Seiten des Ernährungswissenschaftlers, also der Bereich, in dem Ernährung und Lebensstil eine Rolle spielt.
Ja, also total spannend auf jeden Fall, weil ich hätte das Thema jetzt, sage ich auch mal so ersten nicht damit zusammen in Zusammenhang gebracht, weil man das natürlich eigentlich in ganz anderen Bereichen sieht. Und deswegen finde ich es aber auch noch umso spannender, dass wir heute gemeinsam über das Thema sprechen. Und ja, also das ist natürlich auch etwas, wo viele vielleicht auch nicht gerne drüber sprechen, das Thema sexuelle Dysfunktion, weil es dann doch was sehr Privates ist. Und viele da, ja, vielleicht dann auch wirklich Hilfe bräuchten, es sie selber auch belastet, die Beziehung vielleicht auch belastet. Und deswegen finde ich es gut, dass wir heute einfach so offen auch darüber sprechen. Und es ist immer noch ein Tabuthema auf jeden Fall in der Gesellschaft und dass wir das so ein bisschen enttabuisieren. Und Sie haben auch schon gesagt, was sexuelle Dysfunktion ist. Vielleicht jetzt einmal zu den Ursachen. Also Sie sind Ernährungswissenschaftler und deswegen gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass die Ernährung natürlich eine ganz, ganz große Rolle da spielt. Vielleicht können Sie da einfach mal ein paar Ursachen nennen und vielleicht gibt es ja auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen, also wie sich das dann eben da spaltet auch.
Genau, ja. Also zunächst mal ganz allgemein, es gibt natürlich ganz verschiedenschichtige Ursachen. Es gibt sogar medikamentöse Ursachen. Also die Psyche kann eine Rolle spielen, Depressionen, Persönlichkeitskonflikte. Es kann die Religion eine Rolle spielen. Aber es gibt tatsächlich Medikamente, die auch sexuelle Dysfunktion auslösen können. Und das alles ist, wie Sie ja schon vermuten, gar nicht mein Bereich, sondern der Bereich, der mich ja kümmert und der mich fasziniert hat vor über 20 Jahren, ist, dass es organische Ursachen gibt, die eigentlich parallel laufen zu dem Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleber, und Folgeerkrankungen des Diabetes. Also das geht in die gleiche Schiene und da bin ich natürlich super aufmerksam und verfolge das Thema, weil das ist ja wirklich direkt auch ernährungsabhängig. Und so habe ich mich berufen gefühlt, hier mich auch damit mehr zu beschäftigen. Aber eins würde ich noch gerne machen. Ich habe jetzt mal so generell die Definition der WHO genannt. Ich kann jetzt noch mal ein bisschen konkreter sein zur Frage, was versteht man denn eigentlich im eigentlichen Sinn darunter? Und vielleicht fangen wir mal bei den Frauen an. Übrigens, das, was vielleicht bisher kaum so bekannt ist, dass Frauen heute häufiger unter der sexuellen Dysfunktion leiden als Männer. Bei Männern diskutiert man das schon eher, seitdem es die blaue Wunderpille gibt, Viagra, ist es ja ein Thema bei Männern, die erektile Dysfunktion, also das Unvermögen, eine Erektion zu erreichen oder zu erhalten. Aber es sind tatsächlich Frauen häufiger betroffen. Ich fange mal an mit einer Rangordnung. Bei Frauen steht an erster Stelle die Libido-Störung, gefolgt von einer Erregungsstörung. Und drittens ist dann in den Studien herausgekommen Orgasmusstörung und viertens Lubrikationsstörungen, also das Feuchtwerden der Vagina und fünftens, was damit natürlich auch eng verbunden ist, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Das sind so die typischen und häufigsten Störungen bei den Frauen und bei Männern ist es tatsächlich an erster Stelle der Häufigkeit nicht die erektile Dysfunktion, sondern Ejakulationsstörungen, heißt auf Deutsch frühzeitiger Samenerguss. Man weiß eigentlich nicht genau, woher das kommt. Also die Ursache davon kennt man noch nicht so genau. Bei der erektilen Dysfunktion Nummer 2 in der Rangordnung, da weiß man genau Bescheid, was dahinter steht. Da kann ich gerne auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. An dritter Stelle dann die Libido-Störung, Libido-Verlust und an vierter Stelle dann der Orgasmusstörung. Das ist so ganz typisch für den Mann. Und während es bei Frauen, ja, das kann man sicherlich einfach nachvollziehen, durchaus schwierig ist, wissenschaftlich genau eine Erregungsstörung oder Erregungsfähigkeit zu messen, kann man das beim Mann ja sehr einfach, indem man eben die Erektion bestimmt. Bei Frauen ist das nicht so ganz einfach. Es gibt deswegen auch bei Männern eine klarere Datenlage, was den Alterszusammenhang betrifft. Wir wissen heute, dass tatsächlich mit 20 oder 30 schon bis zu 10% der Männer, also mit 20 bis 30 Jahren schon bis zu 10% der Männer davon betroffen sind. Mit 30 bis 40 sind es dann ja so 10 bis 15%, ab 40 sind es dann schon über 40%. Und erreichen Sie mal 50 oder 60 oder 70 Jahre, dann ist es die absolute Mehrheit, wenn nicht sogar im höheren Alter die meisten davon betroffen. Und noch etwas möchte ich gleich voranschicken, dass das Problem ist, es sind immer mehr und immer jüngere Menschen, Frauen wie auch Männer, davon betroffen. Also heutzutage sagt man, etwa 20 bis 30% aller erwachsenen Männer, wenn man also ab 20 den Schnitt hier macht, sind betroffen. Und bei Frauen ab 20 sind es etwa 40 bis 45%. Also man sieht, es sind wirklich mehr Frauen als Männer nach heutigem Datenstand. Und ich wiederhole es nochmal, weil es so schlimm ist, es werden immer mehr und es werden immer jüngere Menschen, die davon betroffen sind.
Ja, also ich finde den Fakt vor allem sehr interessant, dass es wirklich mehr Frauen im Durchschnitt sind als Männer, weil, wie Sie auch das angesprochen haben, bei Männern ist es sehr bekannt und man spricht irgendwie häufiger drüber als bei Frauen. Und deswegen finde ich es ja umso erschreckender, dass es dann doch eben die Anzahl dann auch noch so höher, bei Frauen dann höher ist und man aber eigentlich kaum was davon mitbekommt oder auch kaum was darüber weiß, wenn man sich nicht explizit damit beschäftigt. Und ich glaube, bei Männern muss man sich gar nicht so intensiv damit beschäftigen, das bekommt man auch so mit. Deswegen ein super spannender Fakt auf jeden Fall. Und Sie haben auch gesagt, dass die Menschen sozusagen immer jünger werden, die an einer sexuellen Dysfunktion leiden. Und das ist tatsächlich, also ich finde es auch sehr erschreckend irgendwie, weil man es, finde ich, auch vor allem kennt von älteren Menschen. Und ja, dass es dann eben aber wirklich, ja, dass die Menschen immer jünger werden, die damit Probleme dann eben haben, finde ich interessant auf jeden Fall auch. Und da kommt dann bei mir auch die Frage auf, also warum ist das so? Warum werden die Menschen immer jünger? Und was spielt da eine Rolle, warum vielleicht dann die Menschen jünger werden? Oder auch generell, was hat da einen Einfluss auch drauf?
Ja, also das kann man sehr, sehr gut beschreiben heute. Der Hintergrund ist ganz einfach unser Lebensstil, der zur Folge hat, dass die Leute immer übergewichtiger und fettleibiger werden, einerseits, und andererseits sich immer weniger körperlich aktivieren. Also die Muskelaktivität fehlt, die anstrengende. Und das ist natürlich eine Kombination, die diese typischen Störungen nach sich zieht. Ich habe sie vorhin schon mal genannt, metabolisches Syndrom, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs. Das sind alles Folgen dieses nicht artgerechten Lebensstils und eine Facette, die man bisher nicht so häufig beachtet hat, aber immer mehr beachtet ist, dass eben auch die sexuelle Funktion darunter unter diesen falschen Lebensbedingungen oder unter diesem falschen Lebensstil massiv gestört werden kann. Ich werde gerne nachher noch ein bisschen konkreter das beschreiben, was denn wieso Übergewicht und Fettleibigkeit ganz direkt auf dieses System, also auf die Sexualfunktion, ganz direkten Einfluss hat.
Auch abgesehen von der sexuellen Dysfunktion ein ganz, ganz großer Fakt, dass die Menschen wirklich sich immer schlechter ernähren, auch immer dicker werden. Und das kann man vielleicht auch schon einfach so wahrnehmen in der Gesellschaft, wenn man das mal vergleicht, das Bild auch, wie heute die Gesellschaft aussieht und wie sie vielleicht vor ein paar Jahren noch aussah. Und das hat ja sehr viele Auswirkungen. Also es ist super wichtig, dass wir darauf achten. Aber ich glaube, den Zusammenhang, dass es wirklich einen Zusammenhang auch in dieser Hinsicht gibt, hätte ich jetzt persönlich nicht so gedacht. Auch wenn es für mich jetzt natürlich auch total Sinn macht, wo Sie das natürlich auch ein bisschen erklärt haben. Aber man hat es, glaube ich, gar nicht so am Schirm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das viele andere nicht so am Schirm haben, dass sie denken, also dass man das nicht in Verbindung bringt. Also wenn man vielleicht übergewichtig ist und auch ja da Probleme hat, eine sexuelle Dysfunktion hat, dass man das dass diese Menschen das vielleicht aber dann trotzdem nicht zusammenbringen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr gut, dass wir darüber sprechen.
Ja, wenn ich würde es gerne jetzt, wenn es geht, ein bisschen präzisieren. Also es geht in der Tat ja gar nicht um das Gewicht, also wie viel man auf der Waage wiegt, sondern es geht um die Verfettung des Körpers beziehungsweise um Fetteinlagerungen in Körperregionen, die besonders empfindlich sind. Und da sind eben die Sexualorgane direkt betroffen und das ist unser zentrales Nervensystem betroffen. Ja, wenn Sie wollen, erkläre ich das gleich noch ein bisschen näher. Aber was ich so aus persönlicher Sicht nochmal dazu sagen möchte, ich bin ja viel unterwegs und natürlich viel mit Zug und U-Bahn und Straßenbahn. Und ich bin schockiert, ich bin fassungslos, wie viel gerade junge Männer auch so präpotent sich präsentieren, ihnen kann nichts passieren, nicht mit einer dicken, einem dicken Döner in der einen Hand und einem riesen Cola in der anderen Hand und meinen, ihnen kann niemand und die Welt gehört ihnen. Die werden sich wundern, was in 10 Jahren mit ihrer Erektionsfähigkeit los ist. Und bei Frauen, ja, ist es ja ähnlich. Ich bin verblüfft, wie viel wirklich junge Frauen so massiv übergewichtig heute schon sein können. Und man fragt sich, was denken die sich eigentlich, wie es weitergeht? Was soll denn in 10, 20 Jahren sein? Das sind alles potenzielle Diabetespatienten. Und wer Diabetes hat, hat mehr, viel häufiger Herzinfarkt, Hirninfarkt, Krebs und so weiter. Also das ist eine ganz furchtbare Geschichte, die weit über das Thema sexuelle Dysfunktion hinausgeht. Aber heute sind wir bei diesem Thema. Und wenn Sie wollen, versuche ich das mal in aller Kürze zu schildern, wieso Fettleibigkeit, ich sage jetzt mal nicht Übergewicht, sondern Fettleibigkeit, weil es ja eben um Fetteinlagerungen im Körper geht, was das tatsächlich auslöst.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, dass das nochmal ein sehr interessanter Fakt auf jeden Fall ist.
Also ich versuche es einfach zu machen. Es ist natürlich ein bisschen komplex und kompliziert. Ich versuche es einfach zu machen. Es sind zwei Bereiche, die betroffen sind. Der eine Bereich sind hormonelle Störungen im zentralen Nervensystem, die dann falsche Signale an die Geschlechtshormone abgeben, an die Geschlechtsorgane abgeben. Hormonelles Ungleichgewicht, was ausgelöst wird über Signale, falsche Signale. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr dazu. Der zweite Bereich sind Durchblutungsstörungen. Sexualorgane müssen gut durchblutet sein, damit ein Penis erregiert. Muss der Schwellkörper mit viel Blut gefüllt werden? Ist also eine Frage der Durchblutungsfähigkeit. Und bei der Frau ist die Klitoris entscheidend. Die Klitoris ist ein großes Organ, was ebenfalls ebenfalls Schwellkörper. Und damit Erregbarkeit und Orgasmusfähigkeit und Lubrikation möglich sind, muss eben dieses große Organ auch mit viel Blut gefüllt werden. Und wenn die Durchblutung nicht richtig funktioniert, weil die zuführenden Blutgefäße entweder durch Atherosklerose verstopft sind oder jetzt im konkreten Fall der jüngeren Leute, wo Atherosklerose noch keine große Rolle spielt, durch Entzündung der Blutgefäßwand, weil zu viel Fett eingelagert wird, zu wenig Erweiterungsmöglichkeiten hat. Blutgefäße müssen sich erweitern können, damit viel Blut durchfließt. Und wenn Blutgefäße außen herum viel Fett anlagern, und das tun sie in der Tat, dann entzünden sich diese Gewebe und es fehlt ein Erweiterungsstoff namens NO, Stickoxid, der wird dann nicht mehr entsprechend produziert oder in viel zu geringen Mengen produziert, und dann können sich die Blutgefäße nicht erweitern und dann fließt nicht genug Blut durch und dann kommt es weder zur Erektion beim Mann noch zu entsprechenden Reaktionen bei der Frau. Also das in aller Kürze zusammengefasst. Ich habe ja zusammen mit Frau Dr. Christine Theiss ein laiengerechtes Buch dazu geschrieben, und wer sich wirklich ein bisschen mehr dafür interessiert und die Zusammenhänge mal nachlesen will, da steht alles laiengerecht drin. Vielleicht können Sie das ja am Ende des Podcasts nochmal irgendwie darstellen oder verlinken oder so.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Den Link machen wir in die Shownotes, und dann kann jeder das Buch finden. Ja, es war auf jeden Fall sehr komplex, aber ich glaube, es war auch gut, weil ich finde es immer gut, wenn man auch so ein bisschen dahinter guckt. Also auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen ist, aber das Ganze so ein bisschen, ja, im Hintergrund zu verstehen, finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, um nicht nur über das Oberflächliche zu sprechen. Deswegen vielleicht ein bisschen kompliziert, aber auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, Sie haben es auch gut auf den Punkt gebracht. Deswegen, genau. Und also wir haben jetzt auch schon gesprochen, wie viel, wer auch betroffen ist, warum auch die moderne Lebensweise nicht so gut für unseren Körper ist, für unsere sexuelle Funktion. Und Sie haben gesagt, dass immer mehr junge Menschen auch betroffen sind. Was mich auch interessieren würde, was vielleicht auch Stress, also dass das vielleicht auch einen Zusammenhang hat, also einfach dieser stressige Alltag. So ein bisschen, dass wir da auch drauf achten sollten. Und ich glaube auch, also der Zusammenhang vielleicht, wenn man im Stress ist, was vielleicht auch viele sind, sich dann auch keine Lust mehr haben, was Gesundes zu kochen und dann, wie Sie gesagt haben, einen Döner vielleicht auch essen oder sich irgendwas Fertiggerichte zubereiten oder sonst was. Ich glaube, dass da vielleicht auch so ein bisschen was zusammenhängen könnte.
Ja, völlig richtig. Also ich habe vorhin mangelnde körperliche Aktivität angesprochen und Übergewicht und Fettleibigkeit. Aber Sie haben völlig recht, zu diesen negativen Lebensstilfaktoren, die diese Störungen mit auslösen, gehört, wir sagen ja Dysstress, also der falsche Stress, Schlafmangel, Sonnenmangel, all das spielt hier mit eine Rolle. Und in der Tat, zu viel negativer Stress, Dysstress, hat eine ganz direkte Funktion oder hat eine ganz direkte Rolle in diesem Zusammenhang. Nämlich, wenn zu viel Stresshormone ausgeschüttet werden, dann verschiebt sich die Fetteinlagerung im Körper weg von dem relativ sinnvollen Lager unter der Haut. Man sagt Unterhautfettgewebe, das ist relativ sinnvolles Speicherfett, hin zu Fetteinlagerungen in der Bauchhöhle und in Organen in der Bauchhöhle. Und da sind wir eben direkt beim Thema Leberverfettung, Bauchspeicheldrüsenverfettung, aber dann eben auch Verfettung der Blutgefäße, die Geschlechtsorgane mitversorgen. Also da hat Dysstress, negativer Stress, eine direkte Rolle. Stresshormone bringen wiederum unser Hormonsystem in Ungleichgewicht, und das ist dann die schlechte Folge. Ja, und dann sind wir natürlich gleich nicht nur bei der Überernährung, sondern auch bei der Fehlernährung. Ja, wir haben ja leider dieses Phänomen inzwischen, dass wir einerseits kalorisch in der Überernährung sind, jedenfalls die Mehrheit unserer Bevölkerung, Erwachsenenbevölkerung, und gleichzeitig in der qualitativen Mangelernährung. Das ist ja sozusagen ein doppelter Wopper für die Fettleibigkeit.
Ja, also das ist auch total interessant, dass der Stress dann auch nicht nur, sage ich mal, wie ich es vorhin gesagt habe, dass man vielleicht dann eher mal sich schlechter ernährt, sondern es wirklich direkt so dieser negative Stress, wie Sie gesagt haben, einen direkten Einfluss auch hat. Das wusste ich auch so gar nicht, und ich finde, es ist auch gut, wenn man sich das auch nochmal bewusst macht, dass das nicht nur für einen selber, wenn man weiß, ja, ist nicht gut, dieser Stress, dieser negative Stress, aber dass das wirklich auch einen direkten Einfluss darauf eben hat, finde ich sehr, sehr spannend. Und diese Überernährung, wie Sie auch gesagt haben, dass man auch vielleicht zu viel isst, man überfrisst sich ja häufig auch irgendwie. Es gibt ja auch, wenn man essen geht, auch Buffets, wo man dann ja nicht sein Maß hat, wo man dann sagt, ich esse jetzt meinen Teller und dann ist es gut, sondern dass man danach sich auch überhaupt nicht gut fühlt, dass man nicht nur sich satt isst, sondern darüber hinaus auch viel. Und ja, das kann man sehr, sehr gut beobachten bei sehr vielen Menschen.
Wenn ich dazu noch was sagen darf, das Ganze ist ja blöderweise sogar mit einer Rückkoppelung versehen. Je mehr Fettleibigkeit herrscht, desto weniger wirken Sättigungssignale in unserem Körper. Also es wird ja immer schlimmer mit der Zeit, dass sich nicht beherrschen können, weil eben kein Sättigungsgefühl mehr eintritt. Das ist das eine, ja, dass viele Leute eben einfach viel zu viel essen, sich nicht beherrschen können, weil keine Sättigung eintritt. Das andere ist, dass wir eben auch massenweise Lebensmittel heute zur Verfügung haben für relativ günstig, zu einem relativ günstigen Preis, die uns aber, also industriell hergestellte Nahrungsmittel, zu einem sehr günstigen Preis, die uns wahnsinnig viel Kalorien liefern und ganz wenig Sättigungsgefühl, so nicht nur wenig Sättigungsgefühl, sondern gleichzeitig auch noch schnelle Hungermacher sind. Also das ist von der Industrie sicherlich nicht ganz unschuldig so konstruiert, dass man Menschen dazu verführen will, immer mehr zu essen. Also die Lebensmittelindustrie hat ja keine Probleme damit, dass Menschen immer mehr essen und immer mehr von den Dingen, die die Industrie anbietet, konsumieren.
Ja, das stimmt. Da haben Sie auf jeden Fall recht. Die sind da auch auf jeden Fall nicht ganz unschuldig. Also finde, wir haben jetzt schon sehr, sehr gut das Thema beleuchtet und auch, dass man Gutes nachvollziehen kann. Und wir haben auch schon über ja den Einfluss gesprochen von der modernen Lebensweise und auch Ursachen. Und was mich jetzt natürlich interessieren würde, und ich denke auch unsere Zuhörer, was man denn jetzt aktiv machen kann, um dann sexuelle Funktionsstörungen vielleicht auch ganzheitlich zu behandeln. Also natürlich Ernährungsumstellung, aber vielleicht können Sie das auch noch mal so ein bisschen genauer sagen.
Ja, klar. Es gibt auch Leitlinien dazu. Da stehen 4 Punkte drin. Die sind ganz einfach. Nummer 1 heißt Muskeln aktivieren, anstrengende Muskelaktivität. Wer das nicht in seiner Arbeit muss, Zwangsbewegung sozusagen, der muss es eben mit Verstand in seiner Freizeit tun. Und meine Betonung ist tatsächlich nicht Herz und Kreislauf, sondern Muskulatur. Und da sind wir eher beim Kraftsport als beim Ausdauersport. Natürlich wäre ideal, wenn man beides betreibt. Aber wenn man nur eins von beiden machen will, dann würde ich eher den Kraftsport, also Fitnessstudio, anleiten lassen von Trainern, welche Übungen man machen kann, um große Muskelgruppen zu aktivieren, um mehr Muskulatur aufzubauen und die vorhandenen Muskeln zu aktivieren. Muskeln sind hormonproduzierende Organe und Muskeln haben einen enormen Einfluss auf unser Hormongleichgewicht. Und eins ist völlig klar belegt in guten Studien, wenn wir mal beim Mann bleiben, durch körperliches Training steigt auch wieder der Testosteronspiegel, der typischerweise bei fettleibigen Männern ja total absinkt. Und den kann man dann durch Sport wieder nach oben treiben. Bei Frauen sieht man natürlich ähnliche Effekte, dass man durch Sport wieder das hormonelle Ungleichgewicht wieder beheben kann, beseitigen kann. Überhaupt keine Frage. Ja, dazu ganz, ganz kurz nur erwähnt, genügend Schlaf und ausreichend erholsamen Schlaf ist ganz wichtig, um die Insulinresistenz und die Entzündungsneigung des Körpers zu mindern. Und dann sind wir natürlich auch bei der Sonne, um genügend Vitamin D zu bilden. Bloß wenn man natürlich den ganzen Tag indoors arbeitet, dann wird es schwierig mit der Sonne. Und dann sind wir natürlich schnell bei der Ernährung. Ja, wir müssen uns besser ernähren. Und wenn wir das nicht können oder wenn wir, was ja auch ganz häufig, ja, ein Punkt, den ich vielleicht zuerst noch nennen sollte, ist, wer übergewichtig oder fettleibig ist, adipös ist, der soll halt abspecken. Wir sagen in der Ernährungsmedizin, Fett mobilisieren. Das Fett muss wieder abgeschmolzen werden, abgebaut werden. Und das macht man einerseits natürlich durch eine kalorische Einschränkung, Kalorien einsparen und andererseits durch eine bessere Ernährungsform. Und da wären wir natürlich bei der mediterranen Ernährung so als Basisprinzip. Und dann kann man natürlich, wenn man die Kalorien stark einschränkt, natürlich auch noch sagen, Moment mal, in wenig Kalorien, in wenig Nahrung haben wir natürlich auch noch weniger Nährstoffe. Also könnte man auch sinnvollerweise in diesen Situationen auch Supplemente, also Nahrungsergänzungsmittel mit einsetzen, um hier Risiken auszuschalten. Also wir sind ja eh in der Durchschnittsernährung in Deutschland nicht optimal versorgt. Calcium kann durchaus für viele nicht ausreichen, aber noch klassischer ist Zink und Jod. Vitamin D ist ein Riesenmangel in der westlichen Bevölkerung festzustellen. Was haben wir noch? Omega-3-Fettsäuren ist ein riesiger Mangel, eine Unterversorgung, die langkettigen, hochungesättigten Omega-3-Fettsäuren, ein großer Mangel in der Bevölkerung. Wenn man dann weniger isst, dann wird es natürlich noch schwieriger, diese Nährstoffe zuzuführen. Ich selber nehme übrigens schon seit, ich weiß gar nicht mehr, mindestens seit 30 Jahren Omega-3-Fettsäuren täglich, 1 bis 2 Gramm, also 1000 bis 2000 Milligramm EPA und DHA, Eicosapentaen und Decosahexaensäure, und ich nehme im Winterhalbjahr täglich zwischen 2.000 und 3.000 internationale Einheiten Vitamin D. Im Sommerhalbjahr gehe ich gezielt an die Sonne, natürlich nicht so lange, dass die Haut rötet, aber wenn die Sonne scheint, versuche ich das auszunutzen und ziehe mich sozial verträglich so weit wie möglich aus, um die Haut zu exponieren. Und dann reichen oft 10 Minuten, 15 Minuten Sonnenbestrahlung, um eine sehr gute Vitamin D-Zufuhr zu haben oder Bildung zu haben. Aber im Winterhalbjahr, also von Oktober bis April, supplementiere ich jeden Tag.
Ja, da haben Sie gerade nämlich auch schon gut die Nährstoffe angesprochen, weil es ist nämlich ja genau, wie Sie gesagt haben, wenn man natürlich dann seine Ernährung oder sein Essen reduziert, vielleicht auch, also die Kalorien reduziert, dann ja, ist vielleicht auch ein bisschen weniger da, obwohl man natürlich, wenn man vielleicht auch seine Ernährung umstellt und von einer Ernährung kommt, die ja viel aus Fertiggerichten besteht und so weiter und dann eben umstellt auf eine sehr gesunde Ernährung, eine proteinreiche, eine gemüselastige Ernährung, dann kann man wahrscheinlich auch viel mehr abdecken, als man vorher bekommen hat. Von daher ist das ja sowieso auch sehr gut für den Körper. Aber Sie haben auf jeden Fall auch Nährstoffe angesprochen, ja, die auch viele von uns ja sowieso benötigen.
Genau. Mir fällt gerade noch was ein. Ich habe vorhin darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Blutgefäße erweitern zu können, um in den Sexualorganen genügend Bluteinströmung zu haben. Der Stoff, ich habe ihn vorhin schon mal genannt, NO oder ausgesprochen Stickoxid oder im Englischen Nitrate Oxide, der kann übrigens über eine Aminosäure doch in höherem Maße synthetisiert werden, also vom Körper hergestellt werden. Das ist das sogenannte L-Arginin. Arginin ist also eine der Aminosäuren, aus denen Eiweiß aufgebaut ist. Und dieses Arginin hat tatsächlich die Fähigkeit, dass bei erhöhter Zufuhr mehr von diesem Stickoxid, von dem EO gebildet wird, sodass man das hier tatsächlich auch noch gezielt einsetzen kann. Fiel mir gerade noch ein, was Nährstoffsupplementation betrifft.
Ja, auf jeden Fall noch ein sehr guter und wichtiger Tipp auch. Und ich glaube, dass unsere Zuhörer jetzt einen wirklich guten Überblick bekommen haben über das ganze Thema sexuelle Dysfunktion, von den Ursachen, den Einfluss von der modernen Lebensweise, aber auch, dass Frauen eben viel häufiger betroffen sind im Durchschnitt als Männer und auch, was man eben jetzt tun kann, wenn man sich vielleicht jetzt auch angesprochen fühlt und da jetzt was ändern möchte. Also da haben Sie einen sehr, sehr guten Überblick auf jeden Fall über all das gegeben. Und deswegen, ja, wenn ich auf die Uhr gucke, dann sind wir auch schon wieder fast am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Und ich würde ganz am Schluss einfach Sie noch einmal fragen, ob Sie noch irgendeinen Tipp haben, wo Sie sagen, das ist Ihnen super wichtig, das auch nochmal unseren Zuhörern mitzugeben, auf den Weg geben möchten.
Ja, auch etwas, was ganz aktuell in der Ernährungsforschung sehr stark diskutiert wird, das sind die hochverarbeiteten industriellen Lebensmittel. Man stellt immer besser fest in der Forschung, dass diese ja, Kunstprodukte unseren Körper und seine Regulationsmechanismen übertölpeln können. Und ich kann nur raten, Finger weg von diesen hochverarbeiteten Fertigprodukten, versuchen Sie wieder auf naturbelassene Nahrung sich weit, so weit wie möglich umzustellen. Und das Ganze so, dass es natürlich auch schmeckt. Und da ist eben als Leitlinie die mediterrane Ernährung sicher optimal. Und unter mediterran verstehe ich jetzt nicht Pizza und Pasta und Patate und Polenta, sondern der Rest der Geschichte, Gemüse, Salate, Beeren, Pilze, Fisch, Olivenöl, ein Glas Wein dazu, das ist eigentlich die Ernährungsform, die mir hier vorschwebt.
Ja, das war doch ein sehr guter abschließender Tipp. Und ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen auf jeden Fall für Ihr unglaubliches Wissen zum heutigen Thema und freue mich auch, dass Sie heute mein Gast waren. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, alles Gute.
Ja, tschüss. Ich hoffe, diese 30. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du uns bewertest, am liebsten natürlich mit 5 Sternen und natürlich auch auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.